请听德语节目。
Hier ist Radio Taiwan International.
Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt Sie Eva Trindl. Folgendes haben wir heute am Samstag, dem 25. Januar 2025 im Programm. Zuerst das Kulturpanorama mit Benedikt Kroll. Heute beschreibt Künstler Ah Sung Woo, wie der chinesische Staatspräsident Xi Jinping und der ehemalige Präsident Südafrikas Nelson Mandela in den Besitz seiner Bilder gekommen sind. In Reise durch Taiwan geht es heute rund um die Insel. Markus erzählt im Gespräch mit Kirill Knips von seiner Taiwan-Umrundung mit dem Zug. Nun zuerst das Kulturpanorama mit Benedikt Kroll.
Kulturpanorama. Vor einigen Wochen habe ich den taiwanischen Künstler Ah Sung Woo in seinem Haus in Taipei interviewt. Er ist 84 Jahre alt und hat somit verschiedene Phasen Taiwans politischen Daseins durchlebt. Er wurde noch unter japanischer Kolonialherrschaft geboren. Dann, nach dem Zweiten Weltkrieg, kam die regierende Partei der Republik China, die KMT, die sich von einem verlorenen Bürgerkrieg zurückzog, nach Taiwan. Und heute lebt er in einem Taiwan, das eine von China unabhängige Identität entwickelt hat. All das wusste ich vor dem Interview. Was ich nicht wusste, war, dass Ah Sung Woos Kunst sehr direkte Einblicke in Taiwans politische Vergangenheit erlaubt. Diese Einblicke unterstreichen Taiwans sich verändernde Identität und Beziehungen zu China. Und das nicht auf metaphorische Art und Weise. Er erzählte mir davon, wie sowohl Nelson Mandela als auch Xi Jinping in den Besitz seiner Bilder gekommen sind. Zunächst erzählte er mir von Nelson Mandela, den er als einen guten Freund bezeichnet.
Nelson Mandela hat mich einmal hier in Taiwan besucht. Das war 1993. Wir waren befreundet. In seinem Büro hing eins meiner Bilder. Ich habe ihn in Südafrika kennengelernt. Ich kannte Taiwans Botschafter zu Südafrika, Herrn Louis Zheng. Der hat uns vorgestellt. Zwar hat er später Beziehungen mit China aufgenommen, doch seine Beziehungen zu Taiwan waren immer gut. Deswegen habe ich ein großes Porträt von ihm gemalt. Es trägt die Nummer 300 und hängt bei mir in Paris. Mandela war so lange im Gefängnis, doch ich konnte in ihm kein bisschen Hass für Weiße oder irgendwen entnehmen. Eine sehr besondere Person, sehr bodenständig. Ich schätze mich sehr glücklich, ihn kennengelernt zu haben. Er hat mir gegenüber aus Spaß gesagt, er würde mein Bild eigentlich gar nicht mögen. Er würde es nur bei sich aufhängen, weil es in den Farben seiner Partei ist.
Dass Nelson Mandela in Taiwan zu Besuch war, überraschte mich. Immerhin sind Südafrika und China wichtige BRICS-Partner. Auch ist Nelson Mandela in China bis heute hoch angesehen. An seinem Todestag im Jahr 2013 lautete die Schlagzeile des chinesischen Staatsmediums China Daily, die Anti-Apartheid-Ikone, die das Blutvergießen beendete und die Unruhen in eine Demokratie verwandelte, ist friedlich zu Hause gestorben. Und erst kürzlich, im Oktober 2024, hat das südafrikanische Außenministerium Taiwan dazu aufgefordert, das Liaison-Büro, Taiwans Pendant zu einer Botschaft, aus der Hauptstadt Pretoria nach Johannesburg zu verlegen. Doch dies steht im Kontrast zu der Art und Weise, mit der Nelson Mandela 1996 bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Taiwans Botschafter zu Südafrika die Entscheidung erklärte, diplomatische Beziehungen mit China anstelle von Taiwan zu unterhalten. Nachdem er zunächst 2,5 Jahre versucht hatte, mit sowohl China als auch Taiwan diplomatische Beziehungen zu behalten.
In spite of the decision that I've taken, we are going to maintain relations on the highest level, short of diplomatic relations.
Trotz der Entscheidung, die ich getroffen habe, werden wir unsere Beziehungen auf der höchsten Ebene außerhalb der diplomatischen Beziehungen aufrechterhalten, sagte er. Und es blieb nicht dabei.
But that there comes a time when a man in the interest of his own country has to take a decision which hurts a very close friend. And this decision has hurt them very badly indeed.
Er sagte weiter, es kommt eine Zeit, in der ein Mann eine Entscheidung im Interesse seines Landes treffen muss, die einen sehr guten, engen Freund verletzt. und diese Entscheidung hat sie sehr verletzt. Ein 2017 vom Daily Maverick veröffentlichter Artikel hilft dabei, Nelson Mandelas Versuch, an Beziehungen zu Taiwan festzuhalten, weiter zu verstehen. Der Artikel berichtet von kürzlich freigegebenen geheimen Dokumenten, die belegen, dass Südafrikas aparte Regierung zu Zeiten, in denen es offizielle Beziehungen zu Taiwan und nicht China hatte, Waffenlieferungen aus China erhielt. China zog somit wirtschaftlichen Nutzen aus Beziehungen zu dem Apartheid-Regime. Gleichzeitig spendete Taiwans Regierung in den 90er Jahren über 10 Millionen US-Dollar an den African National Congress und leistete somit einen Beitrag zu Nelson Mandelas Wahl zum Präsidenten. Diesen Beitrag scheint Nelson Mandela nicht vergessen zu haben. Später sagte er, "You can't dump friends after receiving so much assistance from them." Du kannst Freunde nicht sitzen lassen, nachdem du so viel Unterstützung von ihnen bekommen hast. Der Daily Maverick schlussfolgert, China ist heute eine Weltmacht, die von den natürlichen Ressourcen Afrikas abhängig ist. Es hat das Narrativ einer glorreichen Vergangenheit genährt, ein langjähriger Unterstützer der Befreiungsbewegungen und der Unabhängigkeit in Afrika. Allerdings gab es in dieser Beziehung eine tiefgreifende Doppelzüngigkeit, die der aller anderen Großmächte nicht unähnlich ist. Viele, viele einfache Menschen starben und litten unter den Folgen. Die zweite politische Entwicklung, auf die Ahsan Wus Kunst mich aufmerksam gemacht hat, hat mit Taiwans Beziehungen zu China und der Kommunistischen Partei zu tun.
Xi Jinping hat auch ein Bild von mir. Als er Generalsekretär geworden ist, hat ein Freund von ihm, Lien Zhan, ihm ein Bild von mir gekauft und ihm geschenkt. Xi Jinping hat ein Bild vom Guaninberg in Danshui. Ursprünglich wollte Lien Zhan ihm ein größeres Bild schenken, aber dann hat er sich doch entschieden, ihm ein Bild von einer Landschaft in Taiwan zu schenken, weil Xi Jinping Taiwan haben möchte.
Lien Zhan, von dem Ahsan Wu hier spricht, war von 1996 bis 2000 Vizepräsident von Taiwan. Danach war er bis 2005 Parteivorsitzender der KMT. Er hat sich in seiner politischen Laufbahn viel für die Beziehungen zu China eingesetzt. Mehrfach traf er sich zunächst mit dem ehemaligen Präsidenten Chinas Hu Jintao und 2013 traf er sich dann mit Xi Jinping. Xi Jinping bezeichnete Lien Zhan hier als einen alten Freund. Zu diesem Treffen in 2013 brachte Lien Zhan also ein Geschenk für Xi Jinping mit. Das Geschenk war ein Bild des Guaninbergs in Taiwan, gemalt von Ahsan Wu. Wie Ahsan Wu erzählt, suchte Lien Zhan dabei absichtlich ein Bild aus, auf dem eine deutlich als taiwanisch erkennbare Landschaft abgebildet ist. Und während des gleichen Treffens noch propagierte Lien Zhan ein China, Frieden in der Taiwanstraße, gemeinsame Harmonie und Neubelebung des chinesischen Volkes. Gleichzeitig sprach er sich entschieden gegen jegliche Unabhängigkeitsbestrebungen Taiwans aus. All dies ist heute, während der dritten Amtszeit in Folge eines Präsidenten der DPP, nur noch schwer vorzustellen. Aber eigentlich ist es nur 12 Jahre her. Heute spricht der chinesische Präsident Xi Jinping zum Beispiel sehr direkt davon, dass er Taiwan, falls nötig, mit Gewalt einnehmen würde. Für mich spiegelt Ahsan Wus Kunst so die komplexe und oft widersprüchliche politische Geschichte Taiwans wider. Sie offenbart, wie sich internationale Beziehungen, persönliche Freundschaften und nationale Identitäten im Spannungsfeld zwischen Macht, Politik und Kultur entfalten. Seine Werke verbinden die Geschichte von Persönlichkeiten wie Nelson Mandela und Xi Jinping mit der Entwicklung Taiwans. Sie zeigen uns auch, wie Kunst als Zeichen von Freundschaft oder Verbindung eingesetzt werden kann. Mich persönlich erinnern sie daran, dass Geschichte und Politik immer auch von persönlichen Narrativen geprägt sind. Eine Tatsache, die in einer Zeit, in der Politik oft als rein determiniert und berechnend erscheint, leicht in Vergessenheit gerät. Wenn Sie mehr über Ahsan Wu und seine Kunst, seine kulturellen Ursprünge und seine Einflüsse hören möchten, können Sie die letzten zwei Folgen des Kulturpanoramas auf unserer Website hören. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche im Kulturpanorama.
Yeah.
Radio Taiwan, international aus Taipeh.
Nun folgt Reise durch Taiwan.
Radio Taiwan International. Reise durch Taiwan.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Radio Taiwan International mit dem Reisemagazin Reisen in Taiwan. Und mein nächster Gesprächspartner, das ist sozusagen ein alter Bekannter, er hatte schon mal ein Reiseziel angepriesen. Das ist der Markus, hallo, wie geht's?
Hallo, ach, ganz gut, danke.
Ja, okay. Du hattest, ich glaube, vor mehr als einem Jahr hattest du schon mal deine Eindrücke von Taipei als touristisches Ziel beworben.
Ganz genau.
Und da war ich auch völlig auf deiner Seite, denn wenn es mich nach Taiwan verschlägt, dann am ehesten auch nach Taipei. Ich bin auch so ein Stadtmensch. Hm. Aber jetzt so nach all den Zeiten, wo uns die ganzen übrigen Gesprächspartner immer so die Nebeninseln und die Strände präsentiert haben, willst du uns mal tatsächlich auf eine ganze Rundreise durch Taiwan in 18 Minuten mitnehmen? Ist das richtig?
Ja, das stimmt. Ich habe die nämlich mal gemacht und durch die guten Verkehrsanbindungen in Taiwan ist das überhaupt kein Problem. Ja. Das kann man problemlos ohne eigenes Auto machen.
Genau, man nimmt, also in deinem Fall war es die Eisenbahn.
Ja.
Genau. Man kann sogar das Rad nehmen. Ich bin einmal die Ostküste doch tatsächlich mit dem Rad, also links nicht in einem Tag, lang gefahren. Da gibt es eine bergigere Strecke an der Ostküste und es gibt eine flachere Strecke. Also für jeden da so ein bisschen etwas. Aber du hast den Zug genommen. Das ist ja auch ganz schön. Da kann man auch so ein bisschen die Landschaft an sich. Links das Meer, rechts die Bergwelt so ein bisschen.
Ja, na, was viele Leute ja nicht wissen, ist, dass die Ostküste und die Westküste Taiwans völlig unterschiedlich
sind. Ja, genau.
Und ca. 80% der Bevölkerung wohnen an der Westküste, was natürlich den landschaftlichen Reiz ein wenig mindert. Man hat ja den Eindruck, dass man irgendwie nie aus einer Ortschaft herauskommt. Mhm. Die ändert eine und da beginnt die nächste. Während die Ostküste ja sehr aufgrund der landschaftlichen Besonderheiten wesentlich reizvoller ist, wenn man mit dem Auto unterwegs ist, auch ein wenig gefährlicher. Es sind ja leider schon auch Touristen ums Leben gekommen. Ich kann mich daran erinnern, dass ein Bus mit chinesischen Touristen von der Straße abgekommen ist, ins Meer stürzte. Ich glaube, es sind irgendwie 20 Leute dabei ums Leben gekommen. Also sollte man, wenn man mit dem eigenen Auto unterwegs ist, sollte man schon aufpassen. Das ist
vor allem im Dunkeln. Es werden ja dann auch viele Straßen im Dunkeln gesperrt. Das heißt, darfst da nicht mehr durch, weil es halt wirklich sehr unfallträchtig im Dunkeln ist. Ja. Richtig. Und natürlich, es gibt auch immer die Gefahr des Steinschlags. Auch manche Wege, Straßen sind ja sehr zerklüftet und so. Auch das gibt's. Aber okay, mit dem Zug ist man weitestgehend sicher.
Ja. Also man sollte vielleicht noch betonen, die Ostküste wird ja leider am häufigsten von Taifunen heimgesucht und das führt natürlich dann einigermaßen regelmäßig zu Straßenschäden, zu Erdrutschen und so weiter. Aber mit dem Zug, Bekannte von mir waren vor nicht allzu langer Zeit hier und denen hat man rechtzeitig Bescheid gesagt, das heißt, sie haben es sicher nach Hause, also das heißt hier nach Taipei geschafft. Das Problem ist ja, dass wir so viele späte Taifune haben. Das habe ich in 25 Jahren nicht erlebt. Und wo wir gerade beim Thema Taifun sind. Eigentlich wollten wir unsere Rundreise im Osten der Küste oder der Ostküste im Osten Taiwans anfangen. Aber leider ist uns da ein Taifun dazwischen gekommen. Mhm. Und wir haben es dann leider nicht in die wunderschöne Taroko-Schlucht geschafft. Die vielleicht nicht mit dem Grand Canyon auch schon aufgrund der Größe mithalten kann, aber es ist durchaus ein sehr sehenswertes Reiseziel. Mhm. Es war alles arrangiert mit Fahrer, mit Unterkunft und wir mussten dann ganz kurzfristig alles umstellen und haben beschlossen, unsere Rundreise an der Westküste zu beginnen. Wir haben dann den ersten Tag da mussten wir besonders improvisieren, waren wir in der Keramikstadt Inge.
Inge, was ja praktisch noch Taipei vor Ort ist, aber schon zu Taoyuan gehört, richtig?
Ja, naja, ich meine, da wird ja oft von der sogenannten Altstadt geredet. Mhm. Da gibt's nicht viel zu sehen. Mhm. Aber es ist trotzdem aufgrund der vielen Läden und der Töpferei, man kann ja auch durchaus an einem Töpferkurs teilnehmen, wenn man sich ein bisschen vorher anmeldet. Also da hat man schon, wenn man Glück hat, kann man da sehr schöne Sachen mit nach Hause nehmen. Weil kurioserweise sind ja, weil ich so lange in Taiwan gelebt habe, fällt mir das gar nicht mehr auf, Tassen mit Deckel sind in Europa eher die Ausnahme. Mhm. Und da ich selber Katzen habe, ist es doch keine schlechte Idee, den Tee oder den Kaffee abzudecken. Ja. Außerdem trägt es natürlich dazu bei, die Temperatur zu halten. Also es wäre durchaus ein praktisches Souvenir. Naja, wir sind dann halt die die Westküste dann runter. In Taichung sind wir kurz ausgestiegen. Da lohnt sich ja der alte Bahnhof aus japanischer Zeit, der mittlerweile nicht mehr in Betrieb ist. Aber den haben sie Gott sei Dank nicht abgerissen, sondern haben ihn restauriert.
Ja, die haben den so ein bisschen in das neue Bahnhofsgebäude integriert, möchte man
ja sagen. Ja, aber ich glaube, er wird kaum noch als Bahnhof genutzt, oder?
Nee, richtig. Aber es steht trotzdem auch so unter Denkmalschutz, glaube ich. Es ist ja ein Relikt der Japaner, die viele Bahnhöfe ja auch gestaltet haben und die Bahnhöfe auch zum Teil intakt geblieben sind von den kleineren Städten.
Ja, abgerissen wurden nur der in Taipei und in Keelung an der Nordküste.
Ja, genau.
Ja, und von da aus ging es dann weiter nach Tainan, das ist ja die alte Hauptstadt Taiwans, mit sehr vielen Tempeln und einem sehr viel ruhigeren Lebensstil.
Das stimmt, ja.
Leider ist das Essen dort in der Regel mir ein wenig zu süß, aber das weiß man, also das ist sozusagen das Lokalkolorit. Leider hatten sie vor, ich weiß nicht, in den 80er Jahren einen korrupten Bürgermeister, der hat die halbe Altstadt abreißen lassen und wollte dann angeblich ein unterirdisches Einkaufszentrum mit Parkplätzen und so weiter bauen. Das ist nie gebaut worden, es wurde abgerissen und dann ist er mit dem Geld ab. Das sieht man der Stadt leider an. Also das ist es sind noch nicht so viele Freiflächen wie in deutschen Städten, die bombardiert wurden. Aber irgendwann kommt man dann an einen Punkt, mir fehlt doch was. Die Straßen wären breiter und so weiter. Aber Tainan ist durchaus ein Besuch wert. Sie haben auch noch ein paar schöne japanische Gebäude und weniger so, Protzbauten wie der Präsidialpalast hier, sondern so kleinere wie Wohnheime, die sie jetzt auch umgebaut haben in kleine Museen oder Cafés und so weiter. Und dann sind wir weiter nach Kaohsiung, das liegt ja noch ein Stückchen weiter südlich, wo wir gerade bei Bahnhöfen sind oder waren. Dort haben sie den alten japanischen Bahnhof, der sehr klein ist, aber den haben sie nicht abgerissen, den haben sie auf Räder gesetzt und ihn um 50 Meter oder so.
Das weiß ich jetzt nicht.
Ja, aber also ich habe es selber gesehen. 50, also ist auch egal, ob 50 oder 100 Meter, aber da bin ich Ihnen sehr dankbar. Mhm. Und wenn man den damaligen Bahnhof mit dem heutigen vergleicht, das ist ungefähr so wie sage ich, ein Flugzeug aus dem Ersten Weltkrieg und einer Weltraumrakete. Mhm. Der Unterschied ist wirklich brutal. Mhm. Kaohsiung war früher eine der wichtigsten Hafenstädte der Welt, ist durch den Aufstieg Chinas ein wenig zurückgefallen. Aber im Gegensatz zu den meisten Städten Taiwans ist es sehr großzügig gebaut.
Ja, richtig, breite Straßen und sowas, ja, das muss man sagen.
Und aber man sollte sich nicht täuschen. Zwei U-Bahn-Stationen sind nicht wie in Taipei vielleicht in einer halben Stunde zu bewältigen, sondern da können schon mal 2 Stunden draus werden. Sie haben ja seit gut 15 Jahren auch ihr eigenes U-Bahn-Netz mit Linien.
2 Linien und jetzt eine neue Straßenbahn wird da auch so gebaut, also als Rundlinie.
Ja, die wurde übrigens von Spaniern gebaut. Ach, also ich weiß nicht, ob die mittlerweile ganz fertig ist. Ich bin
schon ein Großteil ist fertig.
Ja, ich bin damit schon gefahren, aber es war, glaube ich, damals noch keine Rundfahrt. Ja, und dann sind wir, also ich mit meinem Besuch aus Spanien, haben wir denn nicht unten in Kending, also fast an der Südspitze Taiwans, Station gemacht, weil ich persönlich die Strände Taiwans für eher mittelmäßig halte. Und für einen Spanier gibt's da nicht viel zu sehen. Wenn man aus der Mandschurei kommt, aus Nordchina oder aus Xinjiang, kann ich mir vorstellen, dass man sich dort wohlfühlt. Aber ich hab das also außen vor gelassen. Obwohl der Nationalpark dort sehr sehenswert ist und die haben auch ein Aquarium.
Ja, es ist so ein See, also eine Seefauna- und Flora-Museum, in dem war ich auch. Da sind sogar so richtig kleine Wale schwimmen in Riesenbecken. Ich weiß nicht, ob das so artgerecht ist. Aber genau, da war ich auch mit meiner Tochter. Das war halt eine der Attraktionen jetzt auch so für Kinder. Mhm. Das haben wir natürlich schon abgegrast bei unserem letzten Kending-Besuch so vor 2-3 Jahren. Und ja, klar, das ist auf jeden Fall, wer sich vor allem für Aqua, Fauna, Aquaflora interessiert, für den ist das sowieso ein Muss. Ja, okay.
Ja. Also ich war da persönlich leider noch nicht drin, aber das steht definitiv auf meiner Wunschliste. Mhm. Denn ich habe davon eigentlich nur Gutes gehört.
Mhm, ja.
Ja, und dann sind wir also langsam, und zwar sehr langsam, die Ostküste hoch. Wir hatten genug Zeit, um einen Bummelzug zu nehmen. Das heißt, man konnte quasi aus dem fahrenden Zug Fotos machen. Mhm. Wir waren dann 2 Nächte im Süden der Ostküste, an einem Ort, ich glaube, der heißt Dongshan, den ich persönlich sehr, wo ich die Landschaft persönlich sehr faszinierend finde, weil man wohnt quasi am Strand, aber die Berge sind erstaunlich nah. Mhm. Also das ist, denke ich mal, eine Kombination, die wirklich selten zu finden ist.
Ja, richtig. Also, ja, das macht ja auch zum Teil die Ostküste aus.
Ja.
Kurz hinterm Strand beginnt schon die Bergwelt.
Ja. Und das ist mittlerweile für, das war damals schon, und mittlerweile hat man ja in Fahrradwege eine Menge investiert. Das war damals schon recht gut ausgebaut für Radfahrer. Ich meine, man kann die Insel entweder mit dem Zug, mit dem Auto, mit dem Motorrad oder auch mit dem Fahrrad besuchen, umrunden. Mhm. Taiwan ist ja nach wie vor preiswert, mit der Ausnahme, also zum Beispiel, wenn man den Preis einer Zugfahrkarte vergleicht mit Europa, ist es spottbillig. Mhm. Aber was in Taiwan relativ teuer ist, ist halt die Unterkunft. Genau. Sie steht in keinem Verhältnis zu den restlichen Kosten und oft finde ich auch, steht sie nicht im Verhältnis zu dem, was geboten wird. Aber ich meine, da kann man sich, also wenn man in einer kleinen Gruppe unterwegs ist und man kann sich ein Viererzimmer nehmen oder ein Sechserzimmer, dann ist das, dann sind die Preise durchaus gut. Es ist ja auch eine Besonderheit in Taiwan, die sogenannten Minzu. Das kann man ja nur ungefähr mit Pension übersetzen.
Ja, okay.
Nee, aber es ist auch kein Bed and Breakfast.
Ja.
Es ist irgendwie eine Mischung. Das sind meist Leute, die ihre eigene oder vielleicht die Zweitwohnung umgebaut haben. Und im Gegensatz zu Europa, wo eine Pension in der Regel preiswerter ist als ein Hotel, muss das in Taiwan nicht der Fall sein. Mhm. Dafür hat man teilweise wirklich spektakuläre Bergansichten. Und ein Freund von mir, der hat gesagt, er hätte dort also in einer dieser Minzus das beste Thousand Island Dressing probiert. Ja, es war selbst gemacht von dem Besitzer.
Mhm.
Weil in diesen Läden ist immer das Frühstück mit inbegriffen. Mhm. Weil sie oft auch so gelegen sind, dass man dass man sich auf den Betreiber verlassen muss.
Mhm. Ja, richtig, ja.
Ja. Und dann sind wir von Dongshan sind wir nach Hualien, Also, wo wir eigentlich hin wollten, aber leider durch den Taifun nicht hin konnten, obwohl natürlich die, es ist ja noch ein Stückchen ab von Hualien in die Taroko-Schlucht. Aber wir sind kurz ausgestiegen, wir haben ein bisschen von diesem fermentierten Reiswein gekauft. Mhm. Das ist ja vielleicht sogar das Lieblingsgetränk der Ureinwohner. Und dadurch, dass den gibt's ja auch in Taipei praktisch nicht zu kaufen. Der ist ja nicht lange haltbar. Das ist ja durch die Fermentation ist ja auch nicht leicht zu transportieren. Ja. Und selbst für viel Geld habe ich ihn hier in Taipei nicht gesehen. Also man muss dann wirklich dorthin, wo die Ureinwohner wohnen. Also sollte man vielleicht noch kurz betonen, die Ureinwohner Taiwans sind ja keine Chinesen, sondern polynesisch-malaiische Abstammung. Genau, ja. Und auch Tanzen und Musik sehr zugetan. Viele der Musiker hier, der Bekannten, sind ja Ureinwohner, weil ihnen das einfach auch im Blut liegt. Ja, ja, und dann sind wir sozusagen zurück nach Taipei getuckert.
Mensch, ja, also Taipei, also das war ja ein langer Umweg. Ihr wolltet ursprünglich nach Hualien, die Ostküste lang, musstet dann eine Dreiviertelrunde sozusagen bis Hualien machen. Nee, aber also es hört sich sehr gelungen an. Du hast das auch ganz gut in 16, 17 Minuten verpackt. Aber jetzt nochmal eine Frage, was wir zu Inge immer auf den... Wie viele Keramikbrennereien gibt es da überhaupt noch in Inge? Weil ich sehe immer nur zwei, und ich komme oft durch Inge durch mit dem Zug, ich sehe immer nur zwei Schornsteine, so sehr charakteristische quadratische Schornsteine. Davon sehe ich immer nur zwei. Und ich glaube, es sind nur noch zwei, falls die überhaupt nur in Betrieb sind. Ja, eigentlich...
Das ist interessant. Ja, ja, ich war lange nicht mehr dort.
Vielleicht waren es auch ursprünglich immer nur zwei. Ich sehe immer nur diese zwei Schornsteine da. Die sind sehr charakteristisch, fallen auch so ein bisschen auf und sind auch nah beieinander. Insofern, ich glaube, also viel von dem ursprünglichen Keramikbrennerei-Handwerk und so ist jetzt nicht mehr so viel geblieben. Wahrscheinlich war das früher intensiver, nicht nur touristisch, sondern halt auch wirklich viele Leute lebten wohl davon.
Aber ich denke mal, du bist mit mir einer Meinung, dass es erstaunlich ist, was man hier für eine Auswahl an Keramikwaren hat. Also gerade, weil wir ja schon bei dem Thema Tassen waren. Also wie viele Unterschiede und wirklich tolle und originelle Designs es gibt. Ja. Also vielleicht sind der Ausstoß von nur noch zwei Brennereien. Ja. Aber ich muss sagen, die sind doch teilweise nicht ganz billig, aber ja, ich denke mal, es sind doch viele Sachen dabei, die wirklich was Besonderes sind.
Also sind doch ein gutes Touristenmitbringsel für die Leute daheim oder als Andenken.
Ja, zumal sie ja einen praktischen Nutzen haben.
Nicht? Ja, richtig. Und Markus, ich könnte ja wirklich noch stundenlang mit dir darüber reden. Du hast das wirklich erstklassig gemacht, hast uns durch ganz Taiwan in 18 Minuten geführt und auch reichlich Eindrücke vermittelt. Aber die Zeit läuft uns dann auch leider davon. Ich wünsche allen deutschsprachigen, Taiwan-interessierten Zuhörern in der Welt noch einen schönen Tag. Und Markus, möchtest du noch wen grüßen oder möchtest du noch was sagen?
Auch eigentlich nicht. Ich hoffe doch, dass immer mehr Leute nach Taiwan kommen, weil es sich wirklich lohnt. Aufgrund der Landschaft, aufgrund des Essens und auch aufgrund der Leute.
Mhm. Genau.
Also, ja.
Ja, ja, Taiwan versucht ja auch jetzt immer mehr so ein bisschen seine touristischen Seiten zu vermarkten, auch international. Und wir tragen unseren Teil dazu bei. Und damit verabschiede ich mich und gebe zurück in die angeschlossenen Funkhäuser. Und tschüss.
Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Samstag, dem 25. Januar 2025. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch@rti.org.tw. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tw. Dann auf Deutsch klicken. Dort finden Sie auch Nachrichten, weitere Beiträge und die Links zu unseren Seiten auf Facebook und Instagram sowie zu unserem YouTube-Kanal. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 kHz. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Eva Trindl.